Wir machen uns zurzeit große Sorgen um Mumia Abu-Jamal. Nicht nur, weil er verschlissen ist durch die langen Jahre der Haft, sondern weil er gesundheitlich extrem angegriffen ist, ohne eine entsprechende Behandlung zu erfahren. Er wird zwar im Spital des Gefängnisses behandelt, diese Behandlungen reichen nicht aus, der Zustand hat sich immer weiter verschlechtert, zumindest seit Januar. Es ist mittlerweile gelungen, dank des Eingreifens seiner Anwälte, dank zahlreicher Einsprüche, sowohl bei der, beim Gouvernement von Pennsylvania wie auch bei der Leitung des Gefängnisses. Vor allem ist aber es gelungen, durch die breite internationale Bewegung seiner Unterstützenden, dass er zwischenzeitlich in ordentliche Spitäler verlegt wurde, wo das Schlimmste abgewendet wurde. Wir hatten zeitweilig Sorgen, ob er überlebt. Das scheint relativ gewährleistet zu sein. Eine vollständige Genesung wird es wohl erst geben, wenn er aus dem Gefängnis entlassen wird, wozu aller Anlass bestünde. Wir müssen uns ja klar machen im Fall von Mumia, dass alleine die 28 Jahre Todeszelle, Camus hat mal gesagt, kein Individuum wäre zu einer solchen Bestialität fähig. International wird es ja auch als Folter bezeichnet. 28 Jahre sozusagen zwischen Leben und Tod, nie wissend, wann wird die Todesstrafe vollzogen. Das ist so unvorstellbar. Und danach dann die Aufhebung der Todesstrafe dank der internationalen Proteste. Jetzt ist er seit 3-4 Jahren im sogenannten Normalvollzug. Nur was soll das? Nicht? Also das überlegt so weit über jeder Höchststrafe. Das ist ein Verstoß gegen alle Konventionen der UN, auch des amerikanischen Staates, dass man sich fragt, warum heben nicht die Gerichte oder warum greift nicht ein Präsident ein und sagt, hier ist eine Obergrenze und der Mann ist frei. Zumal ja noch völlig offen ist, wofür ist er denn eigentlich verurteilt worden? Es spricht alles dafür, dass er unschuldig verurteilt worden ist. Das heißt, dass die wirkliche Ursache ist, dass man ausschalten wollte, die Stimme der Stimmlosen, wie man ihn ja nennt, der ein Sprachrohr geworden ist für die Afroamerikaner, für alle ausländischen Bürger in den USA und denen eine Stimme gibt, auch gibt aus dem Gefängnistrakt heraus, auch aus dem Todestrakt, wo ich ihn ja 2009 besucht habe, das einzige Mal, und ich hoffe, es bleibt dabei, dass ich einen Todestrakt betreten habe. Ich werde den Schock nie vergessen. Alleine schon, ich war noch nicht bei seiner Zelle, da kam ich an einer Zelle vorbei, da saß auch einer im Todestrakt und sah nur das Guantanamo-Rot des Anzuges. Darauf war ich überhaupt nicht gefasst. Ich habe gedacht, normales Zivil oder sowas oder so eine normale Anstaltskleidung. Auf das Guantanamo-Rot war ich nicht gefasst. Und genauso trat mir der Mumia Abu-Jamal entgegen. Wir haben uns da mehrere Stunden unterhalten in Gegenwart seines damaligen Anwalts. Ich war erstaunt über die Kondition, die er da noch hatte, die er jetzt wohl verloren hat. Auch über die Unerbittlichkeit, mit der er mit seinem Körper umging. Er unterbrach das Gespräch einmal, um 100 Liegestütze einzuschieben und dann zu sagen, so, jetzt bin ich wieder einigermaßen auf der Reihe, lass uns weitersprechen. Notwendiges Training, wenn man das überstehen will. Man kann es auch nur, glaube ich, überstehen, ohne psychisch gebrochen zu werden. Das weiß ich auch aus den Haftanstalten hier in der Bundesrepublik, wo ich ja die politischen Gefangenen aus der RAF häufiger besucht habe und versucht habe, zu ihrer Freilassung beizutragen. Das kann man nur mit einem Bewusstsein der oder Verständnis der gesellschaftlichen Verhältnisse und dem Bewussthalten der Aufgabe, die ich innerhalb dieser gesellschaftlichen Verhältnisse habe. Das alles hat Mumia nicht nur, sondern er vermittelt es in regelmäßigen Beiträgen, mal über Radio, vor allen Dingen aber über die schriftlichen Beiträge, die international verbreitet werden und die wir auch wöchentlich lesen können als Kolumnen hier in der Bundesrepublik. Dafür an dieser Stelle Dank und der dringende Wunsch an alle Hörerinnen und Hörer, sich zu beteiligen an den Aktionen, zu denen permanent aufgerufen wird, zu schreiben an die Gefängnisleitung, zu schreiben an die Regierung der USA und auch von Pennsylvania, endlich die Freilassung einzuleiten, die der einzige Ausweg ist, sonst wird er gesundheitlich kaputt gemacht, obwohl er geistig ungebrochen bleibt. Ja, ich sage noch ein Wort zum Todestrakt. Ich war auf den langen Weg nicht gefasst. Es ist ein riesiges Gefängnis, wo, als er noch im Todestrakt war, in Waynesburg, er ist ja jetzt verlegt worden, eine riesige Gefängnisanlage, die man aus der Ferne sehen konnte, wo man auch mit dem Auto dann auf die Parkplätze fahren kann, mit so einem Todesstreifen rundum, mehrfache, weiß nicht, 9 oder 12 Meter hohe Stacheldrahtverhaue gestaffelt, dann die Gefängnisgebäude mit den Zellen und innerhalb dieser gigantischen Anlage ein Gefängnis im Gefängnis, das ist aber nur für diejenigen, die zum Tode verurteilt sind. Der Todestrakt ist ein Gefängnis oder eine Haftanstalt innerhalb der gigantischen Haftanstalt, ohne jeden Zugang zu den anderen Häftlingen und so weiter. Die sind total isoliert. Man geht hunderte von Metern durch diese klinisch sauberen Gänge. Man geht auf Türen zu, die sich automatisch öffnen und wieder schließen. Man sieht keine Kamera, kein Mikrofon, gar nichts. Man weiß, man ist überwacht und das wird abgehört. Das ist etwas, worum ich mich nie gekümmert habe. Was mir auch aufgefallen ist bei Mumia Abu Jamal, er hat ohne Rücksicht auf irgendetwas völlig frei und locker erzählt damals, sogar gesungen, weil ich ihn gefragt hatte, ob er ein Verhältnis hat zu Kunst und Kultur und wie das beschaffen ist. Und dann holt er so eine Rolle aus der Hosentasche raus, wo ich erst dachte, die rollen ja Geld immer ein mit einem Gummiband drumherum, weil sie ja keine Portemonnaies oder was haben dürfen. Nein, das waren nur Zettel, auf denen er Texte geschrieben hatte, auch in einem Gummiband. Und da holte er dann einen Text raus mit einem kleinen Gedicht an seine Frau und Wadia. Und da ging er an den Rand, es gibt keine Mikrofone, sondern es gibt nur diese gigantische Panzerglasscheibe, mit dem einzigen Kontakt bei der Begrüßung und auch bei der Verabschiedung, man trommelt gegen die Scheibe mit den Fäusten, aber mit ungeheurer Wucht und spürt die Vibration vom Gegenüber. Und damit ist ein Körperkontakt da. Der ist ganz, ganz wichtig.
Das heißt, du warst hinter dieser Panzerglasscheibe?
Ich war auf der Außenseite der Scheibe, also auf der Gangseite und er auf der Zellenseite. Und er genauso. Er hat mit den Fäusten dagegen getrommelt. Er fing es an, ich habe es dann mitgemacht. Die Scheibe kann gar nicht versehrt werden, ist viel zu dick. Aber dieses Vibrieren ist sozusagen der Ersatz für den Händedruck oder für die Umarmung, ja. Ne, der einzige Kontakt. Die Scheibe ist in einem großen Stahlrahmen gehalten, der ist durchbohrt mit stecknadelgroßen Löchern und durch diese Löcher hört man. Das heißt, wenn man gut hören will, geht man in die Nähe des Rahmens. Und er ging dann mit diesem Gedichttext, den er gezeigt hatte durch die Scheibe, an die Seite und dann sang er ein Liebeslied für seine Frau. Das hat dann auch bei mir sozusagen das Fassungsvermögen überschritten. Das ging mehr als unter die Haut. Ne? Wissend ja auch, dass sein einziger Kontakt zu seiner Frau der gleiche ist, den wir hatten durch diese Panzerglasscheibe. Eine Umarmung war seit 30 Jahren nicht mehr möglich. Ich habe, das gehört zu meiner ganzen politischen Arbeit, darauf haben wir uns auch verständigt im gewerkschaftlichen Rahmen, wenn wir in der politischen Gruppe diskutiert haben, nie aus irgendetwas ein Hehl gemacht, außer mit Namen. Aber ansonsten, was Meinung angeht, uns offen geäußert, dann hat man auch keine Hemmung. Aber ich habe auch nie gefragt, was hast du gemacht oder was hast du nicht gemacht. Das heißt, mich nie für die Sachverhalte, ich will sie nicht wissen, weil ich mich nicht belaste, weil ich eventuell was falsch behalte, falsch wiedergebe. Und was ich nicht weiß, kann ich nicht wiedergeben. Ich kann also auch nicht erpresst werden durch nichts, nicht mal durch Folter, weil ich nichts weiß. Das hat mich weder bei Mumia interessiert, noch bei den politischen Gefangenen hier in der Bundesrepublik.
Es geht um die Menschenwürde aller.
Ja.
Die für alle gleich
ja,
sein sollte, de facto aber doch sehr differenziert verteilt wird.
Ja, ne? Der Kontakt, die Meinung, der politische Austausch, aber nie in den Bereich rein, ich bin kein Anwalt. Der Anwalt muss die Details wissen, um verteidigen zu können und hat entsprechende Fragen, die richtig oder falsch beantwortet werden. Aber als Besucher, der sich einsetzt für die Freilassung, gehen einen diese Fragen überhaupt nichts an. Da bewegt man sich auf einer anderen Ebene, auf der menschlichen und politischen.